Mein Name ist Christo Grosev. Seit ich den Oscar für meine Doku Nawalny bekommen habe, bin ich Putins Staatsfeind Nummer 1. Ab sofort arbeite ich für jetzt. Unsere Mission, gemeinsam beweisen wir, wie gefährdet Österreich durch russische Angriffe ist.
Was noch fehlt? Deine Unterstützung. Werde Gründungsmitglied auf jetzt.at.
Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ist im Berufungsverfahren wegen Falschaussage freigesprochen worden.
Das Landgericht Wien hatte ihn wegen Falschaussage vor einem Parlamentsausschuss zu 8 Monaten auf Bewährung verurteilt.
Es ist eine Entscheidung, mit der wohl kaum ein politischer Beobachter gerechnet hat. Im Falschaussageprozess gegen Sebastian Kurz hat das Oberlandesgericht die Entscheidung der ersten Instanz gekippt.
Man hat eigentlich damit gerechnet, dass das Urteil wahrscheinlich herabgesetzt werden wird, aber nicht mit so einem Paukenschlag heute bei Gericht.
Jetzt ist Sebastian Kurz rechtskräftig freigesprochen. Ist damit der Weg frei für eine Rückkehr in die Politik?
Also ich bin überzeugt, dass Sebastian Kurz zumindest die Option auf ein Polit-Comeback sich offen halten möchte.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Raut vom Standard.
In dieser Folge von Inside Austria erklären wir, warum Sebastian Kurz in zweiter Instanz freigesprochen wurde. Wir fragen, wie der Ex-Kanzler sich als Unternehmer mit umstrittenen Geschäftspartnern schlägt und was an den Gerüchten über ein Polit-Comeback dran ist.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben ja alle, denke ich, die letzten Jahre in voller Breite miterlebt. Viele von Ihnen haben jahrelang darüber berichtet.
Am Montagvormittag steht Sebastian Kurz vor dem großen Saal im Oberlandesgericht Wien. Um ihn herum Kameras und Mikros. Der ORF ist da, Servus TV, Puls 24, der Standard, aber auch deutsche Sender wie die ARD.
3,5 Jahre nach seinem Rücktritt zieht der Name Sebastian Kurz noch immer wie kaum ein anderer in Österreich. Und die meisten JournalistInnen haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass dieser Verhandlungstag anders ausgeht.
Es ist das rausgekommen, was ich immer gesagt habe, nämlich, dass ich im Untersuchungsausschuss nicht die Unwahrheit gesagt habe und trotzdem haben die letzten Jahre so stattgefunden, wie sie stattgefunden haben.
Ganz ehrlich, auch Antonia und ich waren ein bisschen überrascht. Die meisten Beobachter sind im Vorfeld davon ausgegangen, dass das Oberlandesgericht vielleicht die Strafe für Kurz herabsetzt, nicht aber, dass es ihn freispricht. Besonders interessant ist jetzt natürlich die Frage, warum die Richter den Fall so anders bewerten als die erste Instanz.
Bevor wir das im Detail klären, ganz kurz zur Erinnerung. Worum geht's hier nochmal?
Ja, also eigentlich müssen wir 5 Jahre zurückgehen in den Juni 2020.
Unser Kollege Fabian Schmidt vom Standard verfolgt den Fall seit Stunde Null quasi. Vor 5 Jahren, da ist Sebastian Kurz noch Bundeskanzler. Und in der Opposition haben einige Abgeordnete den Verdacht, dass Kurz und seine Vertrauten aus dem Regierungsapparat sich gegenseitig Posten zuschanzen. Freundelwirtschaft, so nennt man das bei uns in Österreich, ja. In einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss befragen die Abgeordneten den Kanzler dazu.
Und Sebastian Kurz wird befragt rund um die Neugründung der Staatsholding, der ÖBAG.
Diese Staatsholding namens ÖBAG wurde ein Jahr zuvor gegründet. Das Brisante, ein guter Bekannter von Kurz bekam dort einen hochdotierten Job. Sein Name ist Thomas Schmidt, er war vorher Spitzenbeamter im Finanzministerium und wurde dann vom Aufsichtsrat der Staatsholding zum alleinigen Vorstand ernannt.
Im Untersuchungsausschuss wollen die Abgeordneten von Sebastian Kurz wissen, ob er als Kanzler etwas mit dieser Postenbesetzung zu tun hatte. Ob er zum Beispiel Einfluss auf den Aufsichtsrat genommen hat, der Thomas Schmidt dann ja zum Vorstand gewählt hat.
Und Kurz hat das sehr knapp geantwortet auf diese Fragen der Abgeordneten.
Sebastian Kurz weicht den Fragen aus und spielt seine Rolle bei der Postenbesetzung herunter. Er sagt, er sei informiert, aber nicht involviert gewesen.
Während dieser Untersuchungsausschuss läuft, wertet die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gerade im Rahmen von Ermittlungen WhatsApp-Nachrichten von Sebastian Kurz und seinen Vertrauten aus. Und diese Chats zeichnen ein ganz anderes Bild als das, was Kurz im U-Ausschuss darstellt.
Da schreibt Kurz an Schmidt, kriegst eh alles, was du willst, mit Bussi-Smileys. Und Schmidt antwortet, ich bin so glücklich, ich liebe meinen Kanzler.
Die Staatsanwaltschaft leitet daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts auf Falschaussage ein. Im Herbst 2023 kommt es zum Prozess, den haben wir auch hier im Podcast begleitet.
Da ist Kurz dann in einem von drei Anklagepunkten schuldig gesprochen worden, nämlich konkret ging es da um seine Aussagen zu seiner Involvierung in die Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern bei der ÖBAG.
In diesem ersten Prozess hat die Staatsanwaltschaft versucht zu zeigen, wie sehr Sebastian Kurz sich eben doch dafür interessiert hat, wer in den Aufsichtsrat der Staatsholding gelangt. Man muss dazu sagen, das wäre an sich politisch fragwürdig, aber juristisch nicht illegal gewesen. Was aber strafbar ist, im Untersuchungsausschuss zu lügen.
Der Richter am Straflandesgericht Wien kommt damals zu dem Schluss, dass Sebastian Kurz seine Rolle bei der Ernennung des Aufsichtsrats im Untersuchungsausschuss heruntergespielt hat und mit seinen ausweichenden Antworten ein falsches Bild gezeichnet hat. Deshalb wird Kurz wegen Falschaussage zu 8 Monaten Bewährungsstrafe verurteilt. Warum sieht das Berufungsgericht das völlig anders?
Das Gericht ist zu der Ansicht gekommen, dass Kurz die Frage, die ihm gestellt wurde, richtig beantwortet habe.
Unsere Kollegin Renate Graber vom Standard saß am Montag mit im Oberlandesgericht. Und interessanterweise gehen die Richter dort die Bewertung des Falls grundsätzlich anders an als das Landesgericht. Im ersten Prozess wurden ja sehr umfangreich Chatnachrichten ausgewertet und Zeugen vernommen. Dem Richter ging es im Kern um die Frage, ob Sebastian Kurz im Untersuchungsausschuss insgesamt ein falsches Bild von seinem Einfluss auf die Besetzung bei der Staatsholding vermittelt hat.
Den Richtern am Oberlandesgericht dagegen ging es einzig und allein um die Frage, ob Kurz überhaupt abgestritten hat, dass er in die Zusammensetzung des Aufsichtsrats eingebunden war. Entscheidend war für sie der genaue Wortlaut im Untersuchungsausschuss. Die Richter beziehen sich dabei vor allem auf eine Antwort.
Fragestellerin war Stefanie Crisper von den NEOS.
Die Befragung damals im Untersuchungsausschuss ist mittlerweile öffentlich. Deshalb können wir hier im Original daraus zitieren. Die Abgeordnete Crisper von den liberalen NEOS will von Sebastian Kurz wissen, ob er persönliche Kontakte zu Mitgliedern des Aufsichtsrats hatte. Und dann stellt sie die entscheidende Frage, ob Sebastian Kurz Einfluss darauf genommen hat, wer im Aufsichtsrat sitzt.
Haben Sie allgemein eine Wahrnehmung zur Frage, wie der Aufsichtsrat besetzt wurde? Waren Sie da selbst eingebunden?
Sebastian Kurz antwortet daraufhin:
Ja, ich weiß, dass es da im Finanzministerium und im zuständigen Nominierungskomitee Überlegungen und Gespräche gab.
Danach führt Sebastian Kurz noch aus, dass man als Bundeskanzler bei Aufsichtsratbestellungen mal mehr und mal weniger informiert wird und im Regelfall nach seiner Meinung gefragt wird. Stefanie Crisper will noch weiter nachhaken. Sie sagt, sie habe nicht nach dem Regelfall gefragt, sondern nach diesem konkreten Fall. Aber sie wird vom Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses unterbrochen. Ihre Redezeit ist vorbei.
Wir müssen uns daran erinnern, wie das in einem Urschuss vor sich geht. Da hat jede Fraktion eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, kommt die nächste Fraktion dran. Genau das ist der Fall gewesen. Und das Oberlandesgericht Wien, dieser Dreiersenat, der da heute entschieden hat, ist zum Schluss gekommen, das war eine richtige Antwort, es war keine falsche Antwort.
Renate Graber vom Standard sagt, vor allem das Wörtchen Ja von Sebastian Kurz zu Beginn seiner Antwort ist für die Richter entscheidend. Waren Sie da selbst eingebunden?
Ja, ich weiß, dass es da im Finanzministerium und im zuständigen Nominierungskomitee Überlegungen und Gespräche gab.
Ja, ich weiß das und so weiter.
Mit diesem Ja, so urteilt das Gericht, hat Sebastian Kurz eindeutig bestätigt, dass er in die Besetzung des Aufsichtsrats eingebunden war. Dementsprechend hat er nicht gelogen. Die Abgeordnete Stefanie Crisper hätte zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal auf die Antwort eingehen und nachhaken können, was genau darunter zu verstehen ist. Das hat sie aber nicht getan. Deshalb kann man Kurz auch keine Falschaussage vorwerfen, sagen die Richter.
Als Sebastian Kurz nach seinem Freispruch am Montagvormittag vor die Presse tritt, wirkt er erleichtert und schaltet sofort in den Angriffsmodus.
Ich bin jahrelang mit Vorwürfen konfrontiert gewesen. Es hat zahlreiche Gerichtstermine gegeben, ein Unmaß an auch Auseinandersetzung mit diesen Vorwürfen.
Sebastian Kurz hat seit Beginn der Ermittlungen immer wieder gesagt, er sei ein Opfer der Justiz. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft habe sich gegen ihn verschworen. Der Richter am Landesgericht sei befangen gewesen. Jetzt wurde Sebastian Kurz in zweiter Instanz freigesprochen. Hatte er also irgendwo recht? Ist er wirklich ein Justizopfer?
Also ich würde das Ganze so sagen. Also Sebastian Kurz hätte sicher im Urausschuss viel mehr erzählen können, als er es getan hat.
Was unser Kollege Fabian Schmidt damit meint, die Chatnachrichten, die zwischen Sebastian Kurz und Thomas Schmidt hin und her gingen und die später veröffentlicht wurden. Die Aussagen von Thomas Schmidt selbst, der als Kronzeuge im Prozess aufgetreten ist und Sebastian Kurz schwer belastet. Kurzum, all das, was beim ersten Prozess auf den Tisch kam, hat sich dann doch stark unterschieden von dem, was Sebastian Kurz im Untersuchungsausschuss gesagt hat. Der Vorwurf der Falschaussage war eben nicht bar jeder Grundlage. Die Beurteilung, ob das jetzt im strafrechtlichen Sinne relevant ist und eine Lüge darstellt, die liegt wiederum bei den Gerichten.
Ich glaube, es steht einem als Journalist dann nicht an, da jetzt zu sagen, das OLG Wien habe da jetzt falsch das Gesetz interpretiert. Ich glaube, man kann politisch sagen, dass eben Kurz deutlich mehr hätte erzählen können. Und ich glaube, man hat der gesamten türkisen Politikgruppe schon auch angemerkt, dass sie nicht sehr viel vom Urschuss halten. Also von dem her, glaube ich, die politische Ableitung kann schon sein, dass Kurz da mehr hätte sagen müssen, aus meiner Perspektive.
Und unsere Kollegin Renate Graber sagt auch, als Justizopfer bezeichnet man in der Regel ja jemanden, der zu Unrecht verurteilt wurde, und zwar rechtskräftig.
Alles andere hat mit dem Rechtsstaat zu tun, und offensichtlich war es ja so, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und aber auch die Gerichte, die Unabhängigen, die diese Entscheidung der Anklage mitgetragen haben, gemeint hat, dass es eine Verurteilungswahrscheinlichkeit gibt. Wenn das dann anders entschieden wird, dann ist das der Rechtsstaat und dann ist das einfach so.
Dass ein Berufungsgericht ein Urteil aufhebt, das kommt zwar seltener vor, als dass es ein Urteil bestätigt, aber genau für diese Möglichkeit ist die zweite Instanz im Rechtsstaat ja da. Wer übrigens vom Oberlandesgericht nicht freigesprochen wurde, das ist Bernhard Bonelli, der ehemalige Kabinettschef von Sebastian Kurz. Ein enger Vertrauter und Wegbegleiter des Ex-Kanzlers. Auch er war Angeklagter in dem Falschaussageprozess.
Da war die Sache einfacher. Er wurde gefragt, wir sind wieder bei der ÖBAG, wir sind wieder bei Bestellungen für den Aufsichtsrat. Und er wurde damals gefragt, ob Sebastian Kurz wollte, dass der Unternehmer oder Investor Siegfried Wolf Aufsichtsratschef werde bei der ÖBAG.
Dieser Unternehmer, Siegfried Sigi Wolf, das muss man dazu wissen, steht der ÖVP nah, die Sebastian Kurz ja damals angeführt hat. Der Kabinettschef Bernhard Bonelli antwortet im U-Ausschuss, er wisse nicht, ob sein Chef wollte, dass der Unternehmer in den Aufsichtsrat kommt.
Und auch da ist man drauf gekommen, es gab zahlreiche Chatnachrichten und so weiter, in dem das alles besprochen wurde und Sebastian Kurz hätte das gerne gesehen. Das ging dann aber nicht, also Wolf wurde dann nicht Aufsichtsratschef, aber es war groß thematisiert. Und da ist das Gericht zur Ansicht gelangt, dass er sehr wohl falsch ausgesagt hat.
Wie gesagt, dass Sebastian Kurz als Kanzler versucht hat, Einfluss auf die Besetzung des Aufsichtsrats zu nehmen, das ist unstrittig. Im Gericht wurde am Montag nur die Frage verhandelt, ob er diese Einflussnahme im Untersuchungsausschuss eindeutig abgestritten hat.
Mit dem Freispruch ist Sebastian Kurz jetzt jedenfalls unbescholten. Seine Weste bleibt weiß. Und auch sonst läuft es gerade ziemlich gut für ihn. Es sieht so aus, als würde der einst gefallene Kanzler gerade wieder einen kleinen Höhenflug erleben.
Tag wie Gold, ihr habt doch alles, was ihr wollt. Eine Nacht, schöner kann es nicht sein.
Wenn Sie hierher kommen, denken Sie eher alles Walzer oder alles Wappler?
Wir gehen noch einmal ein paar Monate zurück. Februar 2025. In der ORF-Late-Night-Show Gute Nacht Österreich sieht man den Satiriker Peter Klien. Er ist unterwegs beim Wiener Opernball, trifft dort Promis und nimmt sie ein bisschen aufs Korn.
Was mich sehr beeindruckt, ist bei Ihnen der Gedanke der Nachhaltigkeit verankert. Ich glaube, das Kleid ist ja 15 Jahre alt, ne?
Naja, so alt ist es noch nicht, bitte, Herr Kire.
Und zwischen den Herren im Smoking und den Damen in langen Abendkleidern trifft Peter Klien dann...
Herr Kurz, das freut mich, dass ich Sie hier treffe. Wir haben uns lange nicht gesehen.
Ja, ich wollte fast schon sagen, ich habe Sie vermisst.
Aber es fällt Ihnen nicht ganz leicht, das zu sagen.
Ja, ich wollte nicht lügen.
Aha, das ist jetzt aber was Neues, oder? Dass Sie nicht lügen wollen?
Der ORF-Satiriker spielt da natürlich auf das Falschaussageverfahren an. Sebastian Kurz stört es offenbar nicht. Er wirkt ausgesprochen fröhlich. Und das 3 Monate vor seinem Freispruch am Oberlandesgericht. Wenn der Satiriker Peter Klien früher mit seinem roten Mikro aufgetaucht ist, dann gab sich Kurz normalerweise wortkarg, hat ihn ignoriert. Jetzt lässt er sich breitwillig vor laufender Kamera durch den Kakao ziehen.
Kurz scheint entspannter zu sein. Kurz wirkt souveräner.
Das ist unser Kollege Oliver Dasgupta, Autor beim Standard und beim Spiegel. Er verfolgt die Karriere von Sebastian Kurz schon lange und sagt, so zufrieden wie in den letzten Monaten hat er den Ex-Kanzler lange nicht mehr wahrgenommen.
Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass er nochmal Vater wird, ob es mit seinem beruflichen Erfolg zusammenhängt, mit seinem Kontostand, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er wirkt jetzt gerade ziemlich relaxed. Kurz im Glück. Kann man sagen, momentan läuft's für ihn.
Im Herbst 2021, vor 3,5 Jahren, sah das alles noch ganz anders aus. Da wurden ja die schweren Korruptionsvorwürfe gegen Sebastian Kurz und sein türkises Team öffentlich.
Wegen des Verdachts auf Korruption hat es in Österreich eine Razzia bei der Regierungspartei ÖVP gegeben. Durchsucht wurden laut Berichten die Parteizentrale in Wien, das Bundeskanzleramt und das Finanzministerium.
Der Druck wächst. Damit lässt sich wohl die aktuelle politische Stimmung rund um Österreichs Kanzler Kurz beschreiben. Mit den Korruptionsermittlungen gegen ihn mehren sich die Rufe nach Rücktritt.
Sebastian Kurz trat daraufhin zuerst als Bundeskanzler zurück.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich gebe zu, der Schritt ist kein leichter für mich.
Und kurze Zeit später kehrt er der gesamten Politik den Rücken.
Vor allem freue ich mich darauf, einmal Zeit mit meinem Kind und meiner Familie zu verbringen. Und ich werde das sehr genießen, bevor ich dann auch persönlich im neuen Jahr beruflich mich neuen Aufgaben widmen werde.
Das erklärt Sebastian Kurz bei einer Pressekonferenz in Wien im Dezember 2021. Unser Kollege Oliver Dasgupta saß damals mit im Saal.
Dort hat er eben gesagt, er will jetzt Vater werden und deswegen möchte er sozusagen seine politische Karriere beenden und möchte künftig als Unternehmer tätig sein, auch um quasi als Familienvater mehr Zeit zu haben für seinen damals noch nicht geborenen Sohn Konstantin.
Wie viel Zeit Sebastian Kurz für Care-Arbeit aufbringt, das wissen wir natürlich nicht.
Ich kann aus eigener Anschauung sagen, ich habe seine Partnerin und den Sohn immer nur alleine in Wien gesehen. Ab und zu lief man sich über den Weg und Kurz gemeinsam habe ich nie erlebt. Ab und zu hat er allerdings bei Social Media dann ein paar Familienfotos gepostet. Also offensichtlich gibt es auch gemeinsame Zeit.
Vergangene Woche kam der zweite Sohn zur Welt. Auch davon hat Sebastian Kurz ein Foto auf Facebook und Instagram gepostet. Ansonsten sieht man dort vor allem Bilder von Kurz, der um die Welt jettet.
Seit seinem Rücktritt aus der Politik stürzt er sich ins Unternehmertum. Er fliegt in die USA, nach Israel, in die Arabischen Emirate, um dort Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Was genau Sebastian Kurz in seiner neuen Rolle als Unternehmer macht, das ist für Außenstehende nicht so leicht zu durchblicken.
Ja, grundsätzlich investiert Kurz und ist Berater. Also er nutzt gewissermaßen das Netzwerk, das er sich in den Jahrzehnten in der Politik eigentlich aufgebaut hat.
Unser Kollege Fabian Schmidt sagt, Kurz war schon zu Politikzeiten gut darin, Kontakte zu knüpfen.
Das war ja auch eines der essentiellen Bestandteile seines politischen Aufstiegs, dass er sehr gut Menschen für sich begeistern konnte. Wir haben ja auch gesehen, dass quasi Unternehmer eine wichtige Rolle gespielt haben in seinem Aufstieg mit den Spenden, die sie an die ÖVP damals geleistet haben.
Zu Unternehmern wie dem Immobilienmogul René Benko oder dem Ex-Wirecard-Chef Markus Braun pflegte Sebastian Kurz gute Kontakte. Zufälligerweise sitzen übrigens beide mittlerweile in Haft, aber das nur nebenbei.
Kurz sucht aber auch die Nähe zu Leuten aus der internationalen Startup-Szene. Und sein Telefonbuch mit dem Who is Who der internationalen Politik- und Business-Szene konnte er nach seinem Politrücktritt dann zu Geld machen.
National wie auch international ist er als Vermittler tätig, als Berater und hat eben auch eine Reihe von eigenen Investments. Das heißt, es ist eigentlich ein ziemlich buntes Portfolio.
Einer seiner ersten wichtigen Kontakte als Unternehmer führt Sebastian Kurz in die USA. Zu einem Mann, der Donald Trump nahesteht.
It's not a lack of judgment that leads Americans to vote for Trump. We're voting for Trump because we judge the leadership of our country to have failed.
Das ist Peter Thiel. Man hört ihn hier beim Sender ABC News.
Ja, also Peter Thiel ist ein Deutscher, der recht bald in seiner Karriere in die USA ausgewandert ist, eine Silicon Valley-Größe wurde.
Peter Thiel hat den Zahlungsdienstleister PayPal mitgegründet. Und die umstrittene Überwachungssoftware Palantir. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, Massenüberwachung zu ermöglichen. Und nicht nur das macht Peter Thiel zu einer kontroversen Figur.
Also er ist sehr libertär bis hin zu rechts außen in einigen Belangen, und das sieht man im Bereich der Politik dann auch sehr stark bei der Unterstützung von Republikanern. Zum Beispiel der jetzige Vizepräsident J.D. Vance war jemand, den Thiel sehr früh mit vielen Spenden gepusht hat. Er war auch einer der wenigen, die schon in der ersten Amtszeit von Donald Trump für ihn Unterstützung geäußert haben. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Zitaten von Thiel, die sehr kontrovers sind und ihm bis heute nachhängen, unter Anführungszeichen.
Anfang 2022, wenige Wochen nach seinem Rücktritt aus der Politik, heuert Sebastian Kurz dann bei Peter Thiel als Global Strategist an, was auch immer das genau heißt.
Er war dann quasi so etwas wie ein Berater für Investments, auch in internationalen Belangen, aber ganz klar herauskristallisiert hat sich seine Rolle nie.
Kurz Engagement bei Thiel war für seinen Start als Unternehmer vermutlich sehr wichtig. Er dürfte sich dort noch weiter in der Tech-Szene vernetzt haben und auch Kontakte in das Umfeld von Donald Trump geknüpft haben.
Es gab Gerüchte, dass Kurz andockt bei Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der auch einen riesigen Investmentfonds gestartet hat mit Investoren aus dem Nahen Osten.
Donald Trump und Sebastian Kurz kennen sich noch persönlich aus Kurz' Zeit als Außenminister. Die fällt ja in die erste Amtszeit von Trump. Und ja, uns kommt es auch vor wie vor einer halben Ewigkeit. Heute tritt Kurz jedenfalls gerne mal als Trump-Versteher in Talkshows auf. So wie hier in einer ORF-Sendung 2024.
Was ich spannend finde, ist, dass es, glaube ich, in der Vergangenheit kaum jemanden gibt, der so bekämpft worden ist wie er. Ja, man hat versucht, ihn zu erschießen, man hat versucht, ihn einzusperren, man hat versucht, dass er gar nicht an der Wahl als Kandidat teilnehmen konnte.
Die USA sind aber nicht das einzige Land, in dem Sebastian Kurz unternehmerisch aktiv wird. Er beginnt, in verschiedene Start-ups und Tech-Unternehmen zu investieren, auch in seiner Heimat. Und sein bislang wohl erfolgreichstes Investment führt Kurz im Herbst 2022 nach Israel.
Da soll er den Israeli Shalev Gurio kennengelernt haben. Der ist Ex-Chef der NSO Group. Das ist einer der eigentlich berüchtigsten Schadsoftware-Hersteller.
Warum Julios NSO Group so umstritten ist? Die Software wurde auch von autoritären Staaten wie Bahrain oder Saudi-Arabien genutzt, um Journalisten oder Aktivisten zu überwachen. Bei dem Treffen mit dem israelischen Softwareentwickler entsteht offenbar die Idee, gemeinsam mit Sebastian Kurz ein Cyber-Sicherheitsunternehmen zu gründen. Dream Security, so soll das Startup heißen. Anders als bei der NSO Group von Julio will man keine Überwachungsdienste anbieten, sondern Regierungen vor Hackerangriffen schützen.
Manche sind skeptisch, also vor allem aufgrund der Geschichte von Julio. Und dann gab es auch eine Recherche von Follow the Money, wo gezeigt wurde, dass viele Hacker der NSO Group jetzt bei Dream angedockt sind. Deshalb gibt es viele Leute, die da sehr skeptisch drauf blicken.
Sebastian Kurz soll der Türöffner für regierungsnahe Kunden in Europa werden, heißt es in einem Artikel des Mediums Kapital. Heute hat Dream Security über 150 Mitarbeitende und Büros in Tel Aviv und Abu Dhabi. Vor wenigen Wochen eröffnete Sebastian Kurz dann auch einen Standort in Wien. Im Szeneclub Hannelore im 1. Bezirk lädt er zur Eröffnungsparty ein. Unter den Gästen sind neben Models und Unternehmern auch bekannte Weggefährten aus Kurz politischer Karriere.
Dieser ganz enge Kreis natürlich, seiner türkisen Mitstreiter, aber auch breiter gestreut hat man zum Beispiel den SPÖ-nahen Anwalt Gabriel Lansky dort entdecken können, der wiederum sehr viele Oligarchen vertritt und bestens im Nahen Osten und auch in Osteuropa vernetzt ist. Also ja, Kurz ist da durchaus noch gut verwurzelt in diesem Wiener Unternehmerkreis.
Im Interview mit dem Sender OE24 wirkt Sebastian Kurz sichtlich zufrieden.
Was meinen Sie, wie viele österreichische Ministerien werden Kunden bei Ihnen werden?
Wir haben keine Kunden in Österreich und streben das auch nicht an. Es gibt genug zu tun in anderen Ländern dieser Welt. Aber ja, wir haben einige Kunden in Europa, wir haben Kunden im Middle East und wir haben Kunden in Südostasien. Und wir planen jetzt im nächsten Jahr auch in den USA und in Südamerika aktiv zu werden.
Dream Security wurde gerade mit 1,1 Milliarden Dollar bewertet und stieg damit in den Kreis der sogenannten Unicorns auf, also Einhörner. So werden Firmen bezeichnet, die nicht an der Börse sind und mit über einer Milliarde Dollar bewertet werden.
Also sie wirkt zumindest einigermaßen erfolgreich. Sie hat auch eine hohe Bewertung erhalten. Aber ich glaube, jetzt sollten wir langsam wirklich gelernt haben, dass das nicht zwingend etwas zu bedeuten hat mit Substanz.
Anfang dieses Jahres hat Sebastian Kurz noch ein neues Projekt gestartet. Eine Immobilienfirma. Kurz ist nicht nur Eigentümer des Unternehmens, sondern auch Geschäftsführer. Erfahrungen in der Immobilienbranche hat Kurz schon 2023 gesammelt. Da hat er nämlich unter anderem mit dem Signa-Gründer René Benko zusammengearbeitet.
Also er soll ja auch Benko beraten haben, soll Investoren gesucht haben für ihn im Nahen Osten. Und dann nach der Megapleite von Benko Signa ist auch die Firma von Kurz als Gläubiger aufgetaucht.
Rechnungen, die im Zuge der Insolvenz öffentlich wurden, zeigen, Sebastian Kurz hat der Signa-Gruppe für seine Beratertätigkeiten 2,4 Millionen Euro verrechnet. Davon hat Benko allerdings nur einen Teil gezahlt. 1,65 Millionen Euro waren nach der Pleite noch offen.
Kurz hat dann darauf verzichtet, offenbar, weil dann die Optik doch nicht die beste war.
Inzwischen sitzt Benko ja, wie gesagt, im Gefängnis. Ihm wird Betrug im großen Stil vorgeworfen. Die Richter haben Untersuchungshaft verhängt. Sebastian Kurz schreckt der Fall des einstigen Wegbegleiters und Magnaten aber offensichtlich nicht davon ab, sein eigenes Glück in der Immobilienbranche zu versuchen.
Schon zu Zeiten als Bundeskanzler war Sebastian Kurz wohl alles andere als arm. Mit der Bilanz seiner Firma Dream Security dürfte er, zumindest auf dem Papier, inzwischen Multimillionär sein. Aber geht es dem Ex-Kanzler bei seinen unternehmerischen Aktivitäten einfach nur darum, reich zu sein?
Ich glaube nicht, dass Kurz Lebensziel ist, Multimillionär zu sein mit einer Luxusjacht vor der Côte d'Azur und einem Schlösschen an der Loire und dicken Autos.
Unser Kollege Oliver Dasgupta beobachtet den Ex-Kanzler schon lange, hat ihn mehrmals persönlich getroffen.
Kurz hat aus meiner Sicht eher eine Spielernatur und Kurz war immer ein politischer Mensch.
Und so ist es für unseren Kollegen auch nicht überraschend, dass Sebastian Kurz sich auch weiterhin intensiv um politische Kontaktpflege bemüht.
Auffällig ist, mit welchen Politikern sich Sebastian Kurz nach seinem offiziellen Ausscheiden aus der Politik so gezeigt hat.
Im August 2023 reist Sebastian Kurz zum Beispiel nach Ungarn. Eingeladen wurde er vom dortigen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Zum ungarischen Nationalfeiertag und zur Leichtathletik-WM, die gerade in dem österreichischen Nachbarland ausgetragen wird. Viktor Orban steht ja europaweit massiv in der Kritik, weil er die Justiz geschwächt, das Wahlsystem korrumpiert und die freie Presse faktisch abgeschafft hat. Sebastian Kurz stört das offenbar nicht. Er posiert mit Orban vor der österreichischen und der ungarischen Nationalflagge. Auf den Bildern, die später in den Medien kursieren, wirkt es, als wäre Kurz selbst noch Regierungschef. Und das 2 Jahre nach seinem Rücktritt.
Später besucht Kurz dann mit Orban ein Stadion und trifft dort weitere Regierungschefs mit autoritären Tendenzen. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić, den Präsidenten der bosnischen Republika Srpska Milorad Dodik und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.
Das sind alles drei rechtsnationale Politiker, Machtpolitiker, die eigentlich die Welt der konservativen Parteien verlassen haben, in der Sebastian Kurz mit seiner österreichischen Volkspartei eigentlich noch steht.
Sebastian Kurz' Nähe zu Politikern rechts außen zeigt sich ja auch in seiner recht offenkundigen Sympathie für den US-Präsidenten Donald Trump. Darüber, dass Kurz gerne mal als Trump-Erklärer auftritt, haben wir ja schon gesprochen.
Er hält sich auch jetzt mit Kritik ziemlich zurück. Wachsweich stellt er höchstens fest, dass er jetzt kein Freund von Zöllen wäre.
Mit dieser Nähe zu Trump und seiner Politik steht Sebastian Kurz in der ÖVP, zumindest offiziell, eher allein da. Das hat unser Kollege Oliver Dasgupta vor ein paar Monaten direkt miterlebt.
Auf dem ÖVP-Parteitag in Wiener Neustadt, als der neue österreichische Bundeskanzler Christian Stocker auch ganz offiziell zum Parteichef gewählt wurde, da war Kurz auch dabei. Und ich habe mich daneben die Bühne gestellt, um zu gucken, wie die erste Reihe auf Stocker reagiert.
In der ersten Reihe sitzen dort die Ministerinnen und Minister, aber auch Parteigranten und Altkanzler. Darunter eben Sebastian Kurz.
Und dann sagte Christian Stocker in seiner Rede einen Satz, nämlich:
Und jetzt kann man dazu stehen, wie man will. Er ist der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten. Aber ich bin kein Partner für ein Österreich, das vertrampt.
Der neue ÖVP-Chef bezieht sich damit auf den Vorsitzenden der rechtsradikalen FPÖ, Herbert Kickl. Dem traut Stocker demnach eine ähnliche Politik der Abschottung zu, wie Trump sie gerade vorlebt. Der Saal teilt seine Sorge offenbar. Applaus brandet auf.
Und auch die erste Reihe klatschte. Und ein einziger hielt die Hände still. Und das war Sebastian Kurz.
Diese kleine Szene zeigt schon, Sebastian Kurz hat sich vielleicht in der Wirtschaft neu erfunden. Aber auf politischer Bühne ist er kein braver Mitklatscher geworden, der den Kurs seiner Partei mitträgt und sich mit Äußerungen zurückhält. Gerade auf internationaler Bühne ist Kurz nie weg gewesen. Und er rückt noch weiter nach rechts als schon in seiner Zeit als Parteichef. In der ÖVP gibt es noch immer einige, die sich den rechtspopulistischen Kurs mitsamt dem einstigen Shootingstar der Partei zurückwünschen.
Es gibt Leute, bei denen ganz klar eine Kurznostalgie durchzuhören ist. Die sagen, Mensch, damals 2017 und 2019, die großen Wahlsiege, die haben wir mit dem Sebastian eingefahren. Und das hat einfach Karl Nehammer nicht geschafft. Und auch der Stocker, der jetzt eine gute Figur macht und der richtige Mann zur richtigen Zeit ist, aber der wird das bei der nächsten Wahl in 4,5 Jahren sicherlich nicht schaffen.
Viel hätte womöglich gar nicht gefehlt und es wäre Sebastian Kurz gewesen, der da statt Christian Stocker in Wiener Neustadt auf der Bühne gestanden hätte, als erneuter ÖVP-Chef. Dafür müssen wir nochmal zurückblicken in den Januar 2025.
Anfang des Jahres sind ja die Dreierverhandlungen aus ÖVP, SPÖ und NEOS gescheitert. Karl Nehammer hat dann seinen Rücktritt erklärt als Bundeskanzler und als Chef der ÖVP.
In der ÖVP gibt es plötzlich ein Machtvakuum. Mehr noch, es muss schnell jemand das Ruder übernehmen und Ordnung in die Partei und die Regierungsverhandlungen bringen.
Da gab es tatsächlich ein kurzes Zeitfenster, in dem Sebastian Kurz und sein Umfeld offensichtlich bereit waren für ein kurzfristig angesetztes Comeback.
Angeblich seien die Pläne für die türkise Rückeroberung der ÖVP schon ziemlich konkret gewesen, sagt unser Kollege.
Es gab offensichtlich ein Angebot. Auch der Name Elisabeth Köstinger fiel dabei. Das ist eine ganz enge Vertraute von Sebastian Kurz, die früher auch Ministerin unter ihm war. Und das ist dann aber innerhalb eines Tages dann wieder zusammengefallen.
Am Ende überlegen sich Kurz und seine Vertrauten offenbar nochmal anders. Der Moment ist zwar günstig, aber die Lage der Volkspartei insgesamt denkbar schlecht.
Auf der einen Seite soll es eine Umfrage gegeben haben, die keine guten Zahlen für ein Kurz-Comeback prognostiziert hat. Auf der anderen Seite weiß ich eben, dass es mehrere Menschen, mehrere Parteigranten gab, die gesagt haben, ach Sebastian, nee, lass mal, wir sind nicht dafür.
Sebastian Kurz hätte demnach weder in der Partei noch in der Bevölkerung den nötigen Rückhalt gehabt. Und auch in den Regierungsverhandlungen sahen seine Karten nicht gut aus. Die ÖVP verhandelte ja nach dem Scheitern der Dreiergespräche mit der FPÖ, die die Wahl gewonnen hat. Sebastian Kurz hätte dann vermutlich den Vizekanzler unter Herbert Kickl machen müssen. Eine Schmach für den Ex-Kanzler. Er war ja derjenige, der 2019 nach der Ibiza-Affäre Kickls Rücktritt als Innenminister forderte und damit die Regierung sprengte. Das haben wohl weder Kickl noch Kurz vergessen. An einer engen Zusammenarbeit hätte vermutlich keiner von beiden Interesse.
Dann gibt es aber auch noch eine andere Erklärung für den Comeback-Rückzieher, die eher das Umfeld von Sebastian Kurz verbreitet.
Nämlich, dass Sebastian Kurz selber nicht gewollt habe, weil jetzt doch gerade das zweite Kind unterwegs ist und weil er quasi als künftig zweifacher Vater dann nicht noch weniger Zeit mit seiner Familie verbringen wollte.
Und damit waren die Rückkehrgerüchte Anfang des Jahres auch wieder vom Tisch. Zumindest fürs Erste.
Was bei Comeback-Getuschel rund um Sebastian Kurz immer mitschwingt, der Mann hat Zeit. Er ist jetzt 38 Jahre alt, ein Alter, in dem viele ihre politische Karriere noch nicht einmal begonnen haben. Er kann den perfekten Moment abwarten, wenn er zurückkehren will.
Also ich bin überzeugt, dass Sebastian Kurz zumindest die Option auf ein Polit-Comeback sich offen halten möchte.
Unser Kollege Oliver Dasgupta hält es dabei auch für möglich, dass Sebastian Kurz nicht in die ÖVP zurückkehrt, sondern seine eigene Partei gründet.
Zumindest gibt es entsprechende Befürchtungen auch in seiner Partei, dass der mal so sein eigenes Ding macht.
Denn Sebastian Kurz ist nicht mehr nur das ÖVP-Talent aus der hauseigenen Kaderschmiede.
Wenn man sich das so anschaut, Sebastian Kurz ist inzwischen Multimillionär, er ist bestens vernetzt im Ausland, gerade in der IT-Branche. Und wir wissen ja, dass der Wahlkampf eher digitaler wird.
Gerade in Wahlkämpfen würden Kurz seine Kontakte in Silicon Valley mittlerweile zu einem gefährlichen Gegner machen, glaubt unser Kollege.
Es gibt zwar Wahlkampf-Obergrenzen in Österreich, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das Einfluss haben würde auf beispielsweise massenweise Politwerbung beim Twitter-Nachfolger X oder bei anderen sozialen Netzwerken. Ja, was passiert denn da, wenn beispielsweise dort einige Tech-Milliardäre sich einfach sagen, hey Sebastian, wir tun dir einen Gefallen. Dann läuft das Ganze einfach so, ohne Plakatwände, und Österreich würde berieselt werden mit Kurzwerbung.
Wenn Sebastian Kurz gefragt wird, ob er ein politisches Comeback plant, dann antwortet er in der Regel ausweichend. Nach dem Urteil in dieser Woche hat Sebastian Kurz eine Pressekonferenz gegeben und natürlich hat auch da ein Journalist vom ORF die Frage gestellt.
Hat dieser Freispruch etwas an Ihren bisherigen Aussagen zu einem politischen Comeback geändert?
Sebastian Kurz zögert einen Moment und antwortet dann:
Ich habe sehr viel Energie entwickelt für mein unternehmerisches Tun und habe begonnen, mir da einiges aufzubauen. Das sind noch zarte Pflänzchen, aber zarte Pflänzchen, die sich gut entwickeln und denen ich auch meine Zeit schenken möchte. Also mein Fokus wird definitiv mein unternehmerisches Tun und meine Familie bleiben. Aber ich bin ein Bürger, ja, ich bin ein Bürger, der 10 Jahre in der Spitzenpolitik war, und ich werde selbstverständlich da und dort, wo ich der Meinung bin, dass es Sinn macht, sich auch einzubringen, mich in Debatten einbringen und meine Meinung und meine Inhalte und Ideale vertreten. Und das werde ich sicherlich in Zukunft tun.
Auch die nächste Frage, ob er seine eigene Partei gründen könnte, umschifft er mehr, als dass er sie beantwortet.
Ich fühle mich in dem, was ich jetzt tue, sehr, sehr wohl und möchte das auch weiterhin machen.
So richtig dementieren will Sebastian Kurz die Gerüchte ganz offensichtlich nicht. Sollte er sich eines Tages zu einem Comeback entschließen, dann hätte er jedenfalls einige neue Trümpfe in der Hand. Aber eine große Hürde steht dem Altkanzler noch bevor. Denn der Freispruch in dieser Woche war eigentlich nur ein kleiner Etappensieg vor dem Gericht.
In diesem Prozess ging es ja wirklich nur um eine mutmaßliche Falschaussage im Untersuchungsausschuss. Es geht eben nicht um die mutmaßlich mit Boulevardmedienmachern veranstaltete Medienkorruption. Also es geht nicht um dieses zweite, sehr viel größere Verfahren, bei dem es heißt Sebastian Kurz und Co. gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.
Doch die Ermittlungen rund um die mutmaßliche Inseratenkorruption laufen noch. Derzeit ist nicht absehbar, ob und wann die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft Anklage erhebt. Und es könnte noch bis nächstes Jahr dauern, bis darüber überhaupt eine Entscheidung fällt.
Aber da wir bei Spiegel und Standard ohnehin guten Einblick in die bisherigen Akten haben, kann man schon sagen, das ist relativ dicht und das ist relativ wahrscheinlich, dass das Verfahren in einer Anklage gegen Sebastian Kurz mündet.
So sehr Sebastian Kurz seinen Etappensieg vor Gericht feiert, es wird wohl nicht dieses Verfahren sein, das über seine Zukunft entscheidet.
Allerdings hat der Ex-Kanzler schon bewiesen, dass sein unrühmlicher Abgang aus der Politik ihn nicht daran hindert, seine Karriere voranzutreiben und seine Macht jenseits von politischen Ämtern auszuweiten. Er nutzt seine Kontakte geschickt, um sich in einem Netzwerk aus Reichen und Rechten eine bequeme Warteposition einzurichten. Eine Position, von der aus er jederzeit ein Comeback starten könnte.
Denn Sebastian Kurz hat, was die von ihm als so ungerecht dargestellte Justiz nicht hat, viel Zeit und massig Ressourcen. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch gerne und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 1 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Anne Martin, Scholt Wilhelm und Felix Klein. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Wir sagen Tschüss
und Baba.
Mein Name ist Christo Grosev. Seit ich den Oscar für meine Doku Navalny bekommen habe, bin ich Putins Staatsfeind Nummer 1. Ab sofort arbeite ich für jetzt. Unsere Mission, gemeinsam beweisen wir, wie gefährdet Österreich durch russische Angriffe ist.
Was noch fehlt? Deine Unterstützung. Werde Gründungsmitglied auf jetzt.at.